Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir fragen, warum die Documenta einfach nicht aus den Schlagzeilen kommt. Dann sind wir verabredet mit der Regisseurin einer Langzeitdokumentation über zwei Generationen Deutschland-Ost. Sie wird jetzt 80 und schaut zurück. Dann wollen wir wissen, ob Berlin die schönste Bibliothek des Landes bekommt und wo man in Theatern und Konzertsälen Energie sparen kann. Was ist denn schon wieder bei der Documenta los? Die wichtigste deutsche Kunstausstellung kommt einfach nicht aus der Krise oder schlimmer noch, vielleicht schlittert sie immer tiefer rein. Nach dem Streit um Antisemitismus auf der letzten Documenta sind jetzt die Planungen für die nächste auch in Gefahr. Zwei Mitglieder, wir haben das schon berichtet, am Wochenende der Findungskommission für die künstlerische Leitung der nächsten Documenta haben ihr Amt niedergelegt. Nach den Antisemitismusvorwürfen gegen den indischen Kurator Ranjit Hoskoteh hat er zurückgezogen, aber auch die israelische Künstlerin Bracha Lichtenberg-Ettinger hat zurückgezogen, sie aber wiederum wegen der aktuellen Situation im Nahen Osten. Eine Arbeit seit dem 7. Oktober sei kaum mehr möglich. Sie hatte um eine Unterbrechung des Findungsprozesses gebeten, was aber offenbar nicht gewährt worden ist. Wir haben also am Wochenende schon darüber gesprochen und wollen es jetzt vertiefen, denn es sieht danach aus, dass die nächste Documenta in einigen Jahren auch unter einem schlechten Vorzeichen steht. Reden wir darüber mit Meron Mendel. Er ist Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, deutsch-israelischer Historiker und jemand, der die vergangene Documenta in Sachen Antisemitismusvorwürfen beraten sollte, aber wieder hinschmiss, nachdem ihm die Arbeit unmöglich gemacht wurde. Mit ihm wollen wir jetzt reden. Schönen guten Abend, Herr Mendel.
Hallo, guten Abend, Herr Balzer.
Beginnen wir mit dem, was ja irgendwie auch typisch ist für die Documenta-Debatte, nämlich Antisemitismusvorwürfe. Diesmal also an den indischen Kurator Ranjit Hoskoteh. Er habe 2019 eine BDS-freundliche Petition unterzeichnet, die einen Boykott Israels fordert und Zionismus eine rassistische Ideologie nennt. Wäre so jemand denn tragbar gewesen für die Documenta?
Ich denke, es ist die Frage nicht, ob er tragbar ist, sondern die Frage ist, wie geht die Documenta damit um, mit dieser BDS-Frage, die uns schon sozusagen seit von der Documenta 15 begleitet. Und eins haben wir gelernt, also es muss transparent verhandelt und diskutiert werden. Und Hoskoteh hat heute in seinem Rücktrittsschreiben beklagt, es wird keine differenzierte Diskussion geführt. Eine differenzierte Diskussion bedarf aber zuerst eine Offenheit und Offenlegung seiner Positionen. Denn im Grunde genommen, das Problem besteht darin, dass wenn er als Mitglied der Findungskommission die BDS-Bewegung nachstellt, nämlich er ist dafür, israelische Künstlerinnen und Künstler zu boykottieren, besteht die Gefahr, dass in der Auswahl der nächste kuratorische Leitung gerade israelische Künstler oder Kuratoren ausgeschlossen werden. Und das muss schon im Vorfeld geklärt werden. Aber das hat er, also gerade dieser Aspekt wurde bisher verschwiegen und die SZ haben das aufgedeckt. Und natürlich, das ist eine ganz schwierige Start für so eine Kommission.
Er hat ja selber auch gesagt, dass jetzt die Atmosphäre vergiftet sei, aber natürlich wirft das eben viele Fragen auf nach dem Dialog mit dem globalen Süden, wozu man jetzt vielleicht Indien zählen könnte, wo er herkommt. Er sollte ja diese Perspektive eben mit einbringen für die Documenta, die ja diesen Anspruch hat, eben den globalen Süden natürlich mit einzubinden. Das ist ja bei der letzten Documenta auch versucht worden. Da gibt es natürlich eine andere Perspektive auf den Nahostkonflikt als zum Beispiel in Deutschland mit seiner Geschichte und Verantwortung. Wie? Und das ist ja die Frage, die uns in der letzten Documenta schon beschäftigt. Wie bekommt man diese beiden Perspektiven zusammen in eine Findungskommission, später in eine künstlerische Leitung der Documenta?
Ja, das ist eine Herausforderung. Übrigens, gerade die Perspektive in Indien auf den Nahostkonflikt ist aktuell sehr israelfreundlich. Also das muss man jetzt nicht in diese Aufteilung zwischen globalen Süden und globalen Norden denken. Also auch innerhalb von dem globalen Süden, auch in der westlichen Welt, gibt es unterschiedliche Positionen zum Nahostkonflikt und unterschiedliche Sympathien zu den Palästinensern und zu der israelischen Seite. Abgesehen davon, ich finde es jetzt gerade wichtig, Menschen aus sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergründen dann in so eine Kommission zusammenzubringen. Wie schon gesagt, wichtig ist, dass zuerst das transparent im Vorfeld über die ideologische und politische Hintergründe dann gesprochen wird. Also wenn Ranjit Oskote von Anfang an gesagt hat, ich habe das 2019 unterschrieben und ich will, das ist meine Beweggründe und ich lege das offen, das ist eine Sache. Eine ganz andere Sache ist, dass wenn einige Monate, nachdem die Kommission angefangen hat zu arbeiten, erstmal durch eine Recherche der Süddeutsche Zeitung sowas aufgedeckt wird. Das ist natürlich, das macht die Diskussion etwas schwieriger. Und ja, gerade diese vergiftete Atmosphäre, die er selbst beklagt, ist auch, muss man schon sagen, hat mit seinem eigenen Verhalten zu tun.
Andererseits könnte man sich vorstellen, wenn man so eine Findungskommission von Documenta-Seite beruft, dass man einfach ein bisschen recherchiert. Das hätte man bei Oskote ja auch problemlos machen können. Ein bisschen googeln, ein bisschen recherchieren und schon hätte man diese BDS-freundliche Petition finden können. Haben Sie den Eindruck, dass da in Kassel einfach nicht genug professionell gearbeitet wird?
Ja, das ist offensichtlich so. Sie haben das richtig gesagt. Also es war jetzt keine tiefgründige Recherche der Süddeutsche Zeitung, sondern einfach eine Google-Suche, sein Name und diese drei Buchstaben B, D und S, hat das ziemlich schnell genau diese Petition rausgegeben. Genau diese Recherche hätte auch die Dokumenteleitung auch bei der Berufung der Kommission machen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass das wäre ein Ausschlusskriterium. Aber das wäre ein Thema zur Diskussion mit der Oskote. Dass es nicht gemacht wurde, zeugt eindeutig von Unprofessionalität.
Also wie weiter jetzt in der Findungsphase? Also durch welchen Prozess muss diese Documenta noch gehen? Also man steht ja wirklich fast schon, also viele Kritiker stehen fassungslos davor und fragen sich, welche Lehren hat die Documenta-Leitung eigentlich aus der letzten Documenta gezogen? Jetzt soll die nächste vorbereitet werden. Wieder beginnt es mit diesen Problemen. Wieder kommen Vorwürfe von Ihnen zum Beispiel einer gewissen Unprofessionalität bei der Auswahl der Findungskommission. Was muss dieser Documenta noch passieren, dass sie tatsächlich wirklich einen Neuanfang macht?
Also es liegen die Empfehlungen der unabhängigen Expertenbericht vor, drin sind auch einige strukturelle Vorschläge, beispielsweise über die Rolle der Findungskommission, über die Zusammenarbeit zwischen künstlerischer Leitung, Geschäftsführung und anderen Akteuren der Documenta. Diese Empfehlungen wurden noch nicht vollständig umgesetzt. Ich glaube, dass auch die Berufung der Findungskommission fand in Phase noch statt, als diese Empfehlungen noch nicht umgesetzt wurden. Von daher würde ich jetzt nicht jetzt ein letztendliches Urteil treffen, das ist jetzt nicht mehr möglich, sondern es gibt noch 4 Jahre bis zu Documenta 16 und diese Zeit muss man nutzen, um das zu professionalisieren und genau über diese Prozesse zu sprechen und es einfach besser zu machen.
Das sind ja, Mira Mendel, zwei unterschiedliche Rücktritte, die wir jetzt erlebt haben. Zum einen also der indische Kurator Ranjit Oskote und zum anderen die israelische Künstlerin Bracha Lichtenberg-Ettinger, die sagt, dass ihr Rücktritt in keinem Verhältnis steht zu den BDS-Vorwürfen gegen Oskote, sondern dieser Rücktritt käme aufgrund der Lage in ihrem eigenen Land, in der Region, der Nahostkrieg. Also das sei aus praktischen, aus psychischen Gründen auch erfolgt. Es gab da offenbar den Wunsch, den Prozess der Findungskommission zu unterbrechen, weil es für sie einfach vor Ort in Tel Aviv sehr schwierig war. Sie hat auch einen Brief geschrieben, da steht, die Kunstwelt, wie wir sie uns vorgestellt haben, ist zusammengebrochen und zersplittert. Was kann die Kunst in unseren dunklen Zeiten bringen? Vielleicht auch eine Frage, die Sie persönlich beschäftigt. Wir haben ja kurz nach dem Angriff der Hamas gesprochen mit ihm. Sie haben geschildert, wie Freunde und Familie betroffen sind von Tod und Vernichtung. Also diese Frage der Künstlerin tatsächlich, die sie da gestellt hat, wie weitermachen jetzt? Wie kann eine zersplitterte, wie sie es beschreibt, zusammengebrochene Kunstwelt weitermachen angesichts des Krieges in Nahost?
Also wenn man den Brief von Bracha Ettinger liest, dann ich denke, das ist zwar zwischen den Zeilen, aber doch ein klarer Vorwurf auf die Art und Weise, wie mit ihrer Betroffenheit umgegangen ist. Nämlich ihr Wunsch war in zwei Mails an die Findungskommission, an die Dokumenterleitung, den Prozess zu verlangsamen. Das ist auch insofern verständlich. Sie konnte nicht zu einem Treffen in Kassel hinreisen, weil ihre Flüge wurden aufgrund des Krieges storniert. die musste dann die Zoom-Termine aus der unter Beschuss von Raketen halten. Das sind alle Zustände, die verständlicherweise von Mitgliedern einer Kommission nicht einfach sind. Und wenn Mitglied einer Kommission unter diesen Umständen den Wunsch äußert, mehrfach das zu verlangsamen, das vielleicht noch eine Schleife zu drehen, und dieser Wunsch wurde abgelehnt zweimal, dann blieb der Brache-Ettinger vermutlich keine Wahl, außer dann aus der Kommission zurückzutreten. Und wir mussten uns wirklich die Frage stellen, ob hier sensibel genug mit ihr umgegangen ist. Ob man doch in so einer Zeit, wenn so ein Wunsch geäußert wird, hätte man vielleicht noch mal ein oder zwei Monate dazu einbauen kann, damit sie auch ihre Pflichten in der Findungskommission nachgehen kann. Und ich kann, ohne dann tief in die Materie zu sein, sondern auch aufgrund ihrer Rücktrittsschreiben, kann ich nur das mit Bedauern zur Kenntnis nehmen, dass so ein Rücksicht nicht genommen wurde.
Die Documenta also weiter in der Krise. Meron Mendel ist Leiter der Bildungsstätte Anne Frank von Frankfurt am Main, hatte begonnen damals die letzte Documenta zu beraten, aber das musste dann abgebrochen werden, weil einfach die Documenta-Leitung nicht mit ihm kooperiert hat. Wir haben mit ihm gesprochen über das, was jetzt wieder erneut diese wichtigste Kunstausstellung Deutschlands und vielleicht auch der Welt in die Schlagzeilen gebracht hat. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich hab's zu danken.
Und jetzt ist Zeit für eine echte Langzeitdokumentation, also richtig lang. 46 Jahre, gepackt in 40 Filmstunden über mehrere Teile und zwei Generationen weg. Menschen in einem Dorf östlich von Berlin, Golzow. DDR 60er, 70er und 80er Jahre zum Beispiel.
Marie-Louise, evangelisch, Elke, katholisch, das Lied sozialistisch. Der Refrain wiederholt sich etwas oft. Wieder zwei Jahre später. Die Freundinnen, 16-jährig, beim Klassenfest zum Abschluss der 10. Klasse. Beat und Minnie sind jetzt ihre Welt. Und sonst? Marie-Louise wird jetzt Mary oder Ise genannt. Der Name, den der traditionsbewusste Vater ihr gegeben hatte, hält nicht länger stand.
Dann der Mauerfall und das neue Deutschland. Alles in der Doku Die Kinder von Golzow. Gedreht von Winfried Junge, den wir hier gehört haben, und seiner Frau Barbara Junge. Und die feiert am Dienstag 80. Geburtstag. Grund genug, sie anzurufen. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Sie feiern mit einigen Protagonistinnen und Protagonisten ihren Filmen.
Ja.
In Golzow. Das heißt, da sind was entstanden? Was ist das für ein Verhältnis? Sind das Freundschaften? Ist das eine Familie?
Freundschaften würde ich eher sagen. Doch, also, denn Familie, das kann manchmal auch ein Fluch sein, nicht?
Allerdings, das glaube ich, da würden Ihnen viele Menschen zustimmen, aber irgendwie entwickelt sich doch da im Laufe einer solchen Langzeitbeobachtung eine Nähe, oder?
Ja, natürlich. Also ich meine, ich könnte auch nie einen Film machen über Menschen, die ich nicht mag. Denn dazu ist Film auch zu gefährlich. Da muss man schon Empathie haben und Verständnis entwickeln. Also ich finde, im Laufe der Zeit, da hätten wir überhaupt nicht so lange miteinander ausgehalten, wenn sich das nicht in eine Freundschaft entwickelt hätte. Es war am Anfang natürlich anders, als sie noch Kinder waren, aber im Laufe der Jahre hat sich das dann schon zu einer Freundschaft, ich denke schon, da würden einige vielleicht nicht ganz zustimmen, aber hat sich doch zu einer Freundschaft entwickelt.
Das sind die insgesamt.
Wir haben mehr oder weniger Kontakte. Nicht zu allen haben wir gleich gute Kontakte.
Das sind ja 18 Personen insgesamt, die Sie da porträtiert haben, über die Jahrzehnte, 46 Jahre alles zusammen. Das sind ja zwei Generationen sozusagen, die Sie da begleitet haben.
Die, und die sind ja inzwischen im Rentenalter und haben ja inzwischen auch Enkel, die wir auch schon kennen.
Und die gucken sich dann die Filme der Großeltern an oder der Eltern mit an? Oder wird das weitergereicht? Ist das auch so eine Chronik der Familien und des Dorfes und der ganzen Landschaft dort geworden?
Der Familien, der Landschaft schon. Also ich meine, die Landschaft wird ja auch im Film ausgedrückt oder spielt ja doch eine große Rolle.
Eine sehr karge Landschaft, eine sehr einfache Landschaft. Ne?
Naja,
sehr flach.
sehr flach. Naja, man sieht denjenigen, der nachmittags zum Kaffee kommt, sieht man schon aus dem Hause gehen.
Das ist genau, weil es einfach so flach ist und man eigentlich vor allem erst einmal landwirtschaftlich geprägt dort immer war. Ne?
Ja, immer noch landwirtschaftlich geprägt, ja. Also die einzige Erhebung sind eben die Siloer Höhen, die ja 1945 eine Rolle spielten beim letzten Kampf um Berlin.
Und wenn Sie jetzt zurückschauen auf diese Jahrzehnte, ich meine, es ist so eine schwer fassbare Zeit, 46 Jahre, das ist so viel. Da ist natürlich die DDR mit drin, dann ist der Mauerfall mit drin, die Zeit danach, die Umbrüche, auch die schmerzlichen Brüche vielleicht in Biografien, der Versuch vieler Menschen dort neu Fuß zu fassen. Wenn Sie da jetzt zurückschauen im Jahr 2023, was haben Sie anhand dieses Dorfes über Deutschland gelernt?
Der erste Nachwendefilm, also den wir gemacht haben, der war 1993 zur Berlinale da und der hieß Drehbuch Die Zeiten. Und das sollte eigentlich sagen, die Zeit schreibt das Drehbuch. Da hat uns das Leben und die Zeit gelehrt, dass man zwar vieles erwarten kann, aber es kommt immer anders. Das war ja die Zeit, wo wir alle persönlich in Unsicherheit waren, wie geht es denn weiter, was haben wir hinter uns gelassen, was kommt vor uns. Insofern sind die Zeiten, die wir durchlebt haben, von der DDR, die Wende und die Bundesrepublik, es waren sicher aufregende Zeiten. Es war schon wichtig, dass man es miterlebt hat.
Was hat denn das Jahr 89, bleiben wir mal dabei, bei diesem Umbruch, der ja auch ein Umbruch natürlich für ihre Dreharbeiten war, in völlig anderen gesellschaftlichen Verhältnissen, dann später dann auch die Suche nach Finanzierung, dann konnten sie weitermachen bis zum Jahr 2008. Was hat denn das Jahr 1989 in diesem kleinen Dorf Goltzow im Oderbruch bewirkt?
Fangen wir mal so an. Mitte der 80er Jahre hatte man ja doch mehr so das Gefühl, es ändert sich nichts mehr. Spätestens seitdem klar war, die Perestroika hatte ja für viele bestimmte Hoffnungen. Und es hatte sich nichts geändert und wurde sich auch dann nach dem Spruch von Hager, wir werden uns unser Zimmer nicht tapezieren, also wir folgen nicht der Perestroika. Da war sozusagen eine Art Lähmung.
Kurt Hager, der DDR-Politiker, von der Partei aus zuständiger Kultur.
Ja, der war Politiker. Kurt Hager war zuständig für Kultur im Lande. Und der hatte ja gesagt, es wird sich nichts ändern, also wir machen die Perestroika nicht mit. Und das war sozusagen, wo man auch mit unserem Goldzorn, wir konnten über vieles reden, über politische Dinge nicht. Da war man klar, wir können nichts ändern. Wir konnten über die Privatdinge, alles, was ihre Privatsphäre angeht, das war in Ordnung. Und als dann 89, als die Mauer fiel und plötzlich sehr vieles anders war, was alles in ihnen rumort, wir hatten ja Anfang November haben wir angefangen, die ersten Interviews zu drehen und dann immer weiter die ganze Wendezeit mit den Einzelnen und mitten, was in ihnen alles rausbrach, was sie loswerden wollten, was sie bedrängt hat, was sie aufgeregt hat. Und wenn wir da nicht gekommen wären und hätten sie interviewt und hätten mit ihnen gesprochen darüber, ich glaube, das hätten sie uns auch sehr schwer übel genommen, weil sie wollten es auch sagen, sie wollten es auch vor der Kamera sagen, was sie bedrückt hat.
Aber das war ja vor 89 dann schwierig. Welche Rolle spielte eigentlich die Zensur für Ihre Filme?
Also wir hatten ungeheure Freiheiten. Die Töne wurden umgespielt, das ist ja immer ein technischer Prozess, und die Bilder wurden angesehen, aber es hat keinen interessiert, was. Da konnte der Vater von Marie-Louise sagen, als wir ihn fragten, was er denn von der DDR halte, er werde erinnert an einen Schlager von Udo Jürgens, wir haben alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Na, das hätten sie mal damals in Mitte der 80er Jahre sagen können und veröffentlichen sollen. Das wäre wohl nicht gegangen.
Das heißt also, Sie können sagen, dass Sie eigentlich wenig Konflikte mit der Zensur hatten, mit Ihren Filmen?
Das kann man schon sagen. Naja, schon deswegen. Wenn man Filme über die Arbeiterklasse machte, das war ja dann schon ein bisschen schwieriger. Das war ja dann die herrschende Klasse und da hatte man bestimmte Anforderungen. Wir hatten einmal Konflikt, das war 1969, da waren die 14 Jahre und sollten die Jugendweihe haben und da hieß es dann, na, die Hausherren von morgen und die Sozialisten, die neuen Sozialisten, und die entsprachen nicht dem Bild. Die waren nicht so gut und die waren nicht so sozialistisch, die waren einfach ganz normale junge Leute. Und da musste dann der Text das rausreißen. Also wenn man 14 ist, sich ansehen, dann merken sie, dass da ganz schön der mit dem Kommentar der Hammer geschwungen wurde. Also es war nicht ganz. Aber das Bild war nicht unterzukriegen. Also das Bild war eben da und das war gut.
Was haben Sie eigentlich gelernt über die DDR-Gesellschaft in all diesen Jahren?
Dass es nicht nur Widerstandskämpfer gab und Opfer, sondern dass es viele Leute gab, die sich versucht haben, und da beziehe ich auch unsere Golze und uns mit ein, in den Grenzen dieses Landes mit seinen Möglichkeiten zu leben und zu arbeiten und versucht haben, das Beste daraus zu machen. Wir zeigen ja in unserem Film das Leben der ganz normalen Menschen, also die nicht über die Mauer gegangen sind, die nicht den Ausreiseantrag gestellt haben, sondern die ganz einfach zufrieden waren und sich wohlgefühlt haben. Sie hören das ja auch sehr häufig von vielen ehemaligen DDR-Bürgern, dass sie das auch dieses Miteinander, was in der DDR da war, vermissen.
Spielt das auch in den heutigen politischen heutigen politischen Debatten eine Rolle? Haben Sie das Gefühl, dass...
Älteren, die Jüngeren kennen es ja gar nicht.
Aber es wird ja oft weitergereicht, ein gewisses DDR-Bild.
Ja, ja, ja.
Und das spielt ja auch eine Rolle, sage ich mal, in den politischen Verwerfungen heutzutage in Brandenburg. Ist ja sehr eine sehr, wie soll man sagen, umstrittene politische Landschaft, um es mal so auszudrücken.
Ja, naja, das ist eben einfach auch das Schwierige, die Erinnerung ist ja immer sehr subjektiv und das, was die Eltern an die Jüngeren weitergeben, muss nicht unbedingt immer stimmen. Also man sollte sich dann schon mal Beispiele nehmen und da ist glaube ich, auch die Goldsauer Kinder eine Möglichkeit zu sehen, wie hat man in der DDR gelebt, wie war das alltägliche Leben, also jenseits von Glamour und jenseits von Unterdrückung. Also das ist das, was wir zu bieten haben. Und was ich glaube, was man uns von den Historikern auch danken wird.
Kann man denn dann für die politische Situation von heute im Osten der Republik etwas lernen aus Ihren Filmen?
Vielleicht. Ich weiß es nicht. Also denn über die Rolle der AfD müsste man sehr lange nachdenken. Ob es aus der Befindlichkeit ehemaliger DDR-Bürger, aber die AfD ist ja genauso im Westen zu Hause wie im Osten, die sind nicht die Bürger der DDR, die dafür sorgen, dass es die AfD so überhand nimmt. Da würde ich mich schwer davor hüten, das nur auf DDR-Befindlichkeit zu reduzieren und Enttäuschung der DDR-Bürger. Denn ich meine, es ist natürlich auch eines, wie mit den ehemaligen DDR-Bürgern umgesprungen ist nach der Wende, der Rolle der Treuhand und. Da kommt sehr vieles dazu.
Barbara Junge, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Bitteschön.
Barbara Junge, gemeinsam mit ihrem Mann Winfried Junge, hat sie mehrere Menschen über Jahrzehnte beobachtet in einer Langzeitdokumentation. Die längste Dokumentation überhaupt in der Filmgeschichte.
Die älteste.
Die älteste.
Ja.
Aber auch die über den längsten Zeitraum, so wie ich es verstanden habe. Ja. Jedenfalls 40 Filmstunden, die Kinder von Goldsau, davon gibt es einige zum Beispiel auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung zu sehen jederzeit. Barbara Junge wird jetzt 80 Jahre alt. Ich wünsche noch viele schöne Projekte und auch ein schönes Feiern in Goldsau dann vor Ort.
Ja, darauf freue ich mich.
Ja. Dankeschön fürs Gespräch.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Thomas Jedeke.
Die ARD-Tagesschau hat vor gefälschten Audiodateien gewarnt, die derzeit im Internet kursieren. Diese seien mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt worden und erweckten den Eindruck, die Redaktion entschuldige sich für angebliche Lügen in der Berichterstattung, teilte die ARD mit. In einer der falschen Dateien seien nach der Erkennungsmelodie der Nachrichtensendung die Stimmen der Tagesschausprecher Daubner und Riewer zu hören. Insgesamt kursieren demnach drei Dateien mit angeblichen Entschuldigungen. Thematisch gehe es um den Krieg in der Ukraine, um Demonstrationen und die Corona-Pandemie. Dimitri Hegemann hat die Berliner Clubszene mitgeprägt. In den 1990er Jahren eröffnete er den Techno-Club Tresor. Bis heute gilt die Adresse als wichtiger Ort im Kulturleben der Stadt. Für künftige Clubmacher will er an der neuen Akademie der Tresor Foundation Berlin den Nachwuchs als sogenannte Clubmaker ausbilden. Wir sprachen heute in unserem Sender mit ihm.
Das sind Leute, die im Grunde so eine Art Berufung in sich spüren, etwas zu machen, etwas zu verändern in ihrer jeweiligen Stadt oder Gemeinde. Ich sagte immer, man hat es drauf oder nicht. Also bei mir war das Problem, dass es sowas nicht gab. Und wir haben jetzt seit Wende sehr viel Wissen gesammelt. Und wir würden das gerne weitergeben. Wir sind jetzt so langsam im biblischen Alter und würden der neuen Generation es etwas leichter machen.
Der Clubmanager Dimitri Hegemann. In Leipzig und Jerusalem soll das erste israelisch-deutsche Doktorandenkolleg entstehen. Nun hat die deutsche Forschungsgemeinschaft die Finanzierung bewilligt, teilte die Uni Leipzig mit. Im Fokus steht demnach die jüdische materielle Kultur in der Moderne. Beteiligt sind Forschende der Uni Leipzig und der Hebräischen Universität in Jerusalem sowie des Leibniz-Instituts für jüdische Geschichte und Kultur. Ab nächsten August werden 22 Doktorandinnen und Doktoranden in Jerusalem und in Leipzig 4 Jahre lang zusammenarbeiten. Später sollen sie in und für Bildungs- und Kultureinrichtungen tätig werden.
Thomas Jedicke mit den Kulturnachrichten hier bei Fazit der Kultur vom Tage. Ja, vielleicht bekommt die deutsche Hauptstadt bald die aufsehenerregendste Zentralbibliothek der ganzen Republik. Vielleicht auch ganz Europas, man weiß es nicht. Jedenfalls in einem alten Kaufhaus, ein Glaspalast an der Friedrichstraße mitten in Berlin und weit von unter den Linden und Brandenburger Tor, dort wo bald das französische Kaufhaus Galerie Lafayette ausziehen wird. Dort könnte die Zentral- und Landesbibliothek Berlin einziehen. Das wird sich in den nächsten Wochen entscheiden. Bisher ist sie ja aufgeteilt auf 2 Standorte, in Kreuzberg, in Berlin-Kreuzberg und in Berlin-Mitte. Das ist seit über 100 Jahren ein Provisorium und zum ersten Mal könnte das alles zusammengeführt werden in diesem Glaspalast von Jean Nouvel, wo also das Kaufhaus auszieht. Kostenpunkt 590 Millionen Euro, die müssen erstmal aufgebracht werden. Die Stadt ist mitten in der Debatte und heute Abend wurde die fortgesetzt. Nikolaus Berner, unser Experte für Architektur, ist bei mir. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Sie waren bei dieser Debatte dabei, wo eben nicht die Akteure und Akteurinnen und auch nicht die politisch Verantwortlichen dabei waren, sondern Stadtplaner, Wissenschaftler, die Direktorin einer Stadtbibliothek in Köln, dann Architekten. Wer war dabei? Was war der Tenor dieser Diskussion?
Also das war ziemlich spannend, weil dadurch, dass die Politiker rausgezogen worden waren sozusagen und die Entscheider waren, ging es wirklich mal ganz trocken um Fakten. Und es sind ja ganz bedeutende Fakten. Die Zentral- und Landesbibliothek in Berlin ist mit weitem Abstand die größte öffentliche Bibliothek Europas. Also keine wissenschaftliche Bibliothek, keine Universitätsbibliothek, sondern die öffentliche, also für die Breitenbildung vor allem mal zuständig. Sie hat gleichzeitig Landesaufgaben, das heißt, sie hat eine immens großes Spektrum von Aufgaben zu erfüllen. Und dort wurde eben genau darüber mal geredet, was macht man eigentlich mit solch einem Koloss? Weil das ist ein Koloss, ganz zweifellos. Also sie haben 4,5 Millionen Einheiten alleine als Bücher stehen. Das sind unglaubliche Mengen, die da auch zu bewirtschaften sind. Sie rechnen, wenn der Umzug klappen sollte in das Lafayette. Und das wurde von dieser Runde ganz einmütig begrüßt. Also es gab keinen in der Gruppe, der sagte, das ist eine unsinnige Idee, lasst es einfach. Sie haben alle gesagt, Berlin soll endlich springen und soll es endlich machen. Wir haben eine Diskussion, die ist 110 Jahre alt, ja, über dieses ganze Projekt.
Es gibt noch immer keinen zentralen Ort.
Also es gibt noch immer keinen zentralen Ort. Das ist völlig irre, also wenn man sich vor allen Dingen anguckt, was in Finnland passiert ist, was in Großbritannien passiert ist. Birmingham hat sich in dieser Zeit 3 große Zentralbibliotheken gebaut, immer wieder abgerissen und eine neue gebaut. Amerika hat mehr als 1800 Carnegie-Bibliotheken in der Zeit gebaut und in Berlin hat man immer noch nicht mal eine gekriegt. Also es ist wirklich ein Problem.
Was wäre gut daran, dass diese Bibliothek in dieses ehemalige Kaufhaus in der Friedrichstraße in Berlin zieht? Also alle waren ja offenbar dafür. Also
es waren im Grunde genommen alle dafür.
Was waren die Argumente dafür?
Die zentralen Argumente, die hat dann übrigens auch ein Mitarbeiter der Bibliothek, Jonas Fanser, nochmal klar gemacht. Das Gebäude ist erstens groß genug. Es ist mit 34.000 Quadratmetern ziemlich genau das, was die Zentral- und Landesbibliothek an Publikumsfläche braucht. Also da kann man schon mal sehen, wie groß das ist. 34.000, das ist eine ordentliche mittlere Shoppingmauer, die da insgesamt entstehen muss. Das funktioniert auch dann nur, wenn man die Depots teilweise noch draußen lässt. Also auch daran kann man die Masse
Depots könnten
sehen.
Woanders sein, das wäre nicht das
die
Problem.
Die können teilweise woanders sein. Der größte Teil der Depots käme sogar in den 4 Tiefgeschossen unter, die dort existieren.
Tiefgaragen also 4, sind das für Autos eigentlich sonst ursprünglich.
Ja, Lager, Tiefgaragen, das ist ja ein Kaufhaus bisher. Das zweite, was ganz toll ist, ein Kaufhaus hat praktisch die gleichen statischen Anforderungen wie eine Bibliothek. Das heißt, man kann die Bücher einfach reinstellen. Man hat genügend Transportwege, man hat die Fluchtwege. Das ist immer wieder ein Riesenproblem bei der Umnutzung von Gebäuden für öffentliche Zwecke. Sind die Fluchtwege garantiert? Die sind bei einem Kaufhaus genau die gleichen wie bei einer Bibliothek. Man hat ein Gebäude, das so und so jetzt leer stehen wird. Das heißt, da muss eine Nutzung hin. Man hat natürlich ewig das Problem der Friedrichstraße. Das ist jetzt eine Lokalpolice, das gebe ich zu in Berlin.
Für alle Nicht-Berliner eines der, umstrittensten Experimentierfelder, was auch Verkehrspolitik angeht. Erst gesperrt für Autos, dann wieder freigegeben. Aber eine Straße, die in den letzten Jahren immens gelitten hat, die mal in den 90ern geplant war als Edelstraße mit vielen Boutiquen und Neubauten und vielem. Aber die es einfach nicht geschafft hat. Nee. Ganz viel Leerstand.
Und
ziemlich traurige Szene eigentlich.
Und
ne?
Ziemlich traurige Szene. Und man sagt sich einfach, wenn da 10.000 Leute pro Tag hinkommen, dann lohnen sich plötzlich keine Cafés. Dann lohnen sich kleine Läden. Das ist einfach Laufkundschaft. Und das
also wäre eine Belebung der Straße.
Es wäre wirklich eine Belebung. Das ist zumindest die große Hoffnung, die dort geäußert wurde. Was aber eben auch toll war, dass diese Fachleute, die dann dort saßen, die sagten, Leute, probiert es, macht es. Einfach deswegen, weil die Stadt braucht diese Bibliothek. Und es ist völlig absurd. Also Frau Vogt von der Kölner Stadtbibliothek sagte das ganz trocken. Berlin war in der Nachkriegszeit weltweit führend mit seinem Bibliothekssystem. Und jetzt bräuchte es nach 60 Jahren doch endlich mal wieder eine Anstrengung, damit man ungefähr wieder in diesen Status reinkommt. Aber diese Fachleute sagten auch, das ist nicht ganz ohne Probleme, das Ganze. Vor allem deswegen, weil es da zwei Altbauten gleich gibt, nämlich die von Ihnen ja schon erwähnte Stadtbibliothek in der Breitenstraße. Die ist jetzt nicht so das große Problem.
In Berlin-Mitte, unweit vom Humboldt-Forum.
Vom Humboldt-Forum, ein Bibliotheksbau aus den 60er Jahren, angeschlossen an kaiserzeitliche Pferdeställe. Also maximal ungeeignet für eine Bibliothek. Und die wirklich hervorragende Amerika-Gedenkbibliothek in Kreuzberg.
Der andere Standort.
Der andere Standort, ein zu seiner Zeit 1954 weltberühmter Bibliotheksbau, Entschuldigung vielmals, der aber inzwischen fast museal wirkt, weil er viel zu klein ist. Der ist für 800 Benutzer pro Tag geplant worden. Heute sind da mindestens 3.000 pro Tag drin, eher 5.000.
Also er braucht eben auch Pläne für diese beiden Standorte, aber letztlich soll ja eben diese Zentrale und Landesbibliothek dann in das ehemalige Kaufhausgalerie Lafayette einziehen. Wie sind eigentlich die Chancen dafür? Ich habe es ja schon gesagt, 590 Millionen Euro. Das sind ungefähr die Kosten, weil wir gerade über das Humboldt-Forum gerade erwähnt haben.
Das kostet die Mautkosten des Humboldt-Forums.
Also das sind natürlich immense Kosten. Wir wissen, sowas steigert sich ja dann auch im Laufe der Umbaumaßnahmen. Woher soll dieses Geld kommen? Wer soll das bezahlen?
Das ist ja genau eine der Kalkulationen. Ein Schweizer Stadtplaner, der hier sehr hohes Ansehen genießt, weil er auch eine immense Erfahrung hat in Bibliothekssachen. Er hat 2008 bereits eines der ersten Gutachten dazu gemacht. Und Kohlbrenner sagt, ja, wenn ihr jetzt wartet, wird es nicht billiger. Ja, es wird teurer. Und vor allen Dingen ist natürlich, darauf haben die Bibliotheksfachleute immer wieder hingewiesen, ein Umbau eines bestehenden Gebäudes ist kalkulierbar. Vor allen Dingen, wenn das Gebäude ziemlich modern ist. Es ist ja nicht ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, wo man jetzt irgendwie für die fürchtlichsten Baustellen plötzlich steht. Sondern es ist ein ganz neuer Bau, der ist 1996 eingeweiht worden. Das heißt, da kann man wirklich kalkulieren und sagen, das wird das und das kosten. Während ein Neubau in Berlin derzeitig durchzusetzen, mit der derzeitigen höchst fragilen Regierung, und die ist der Kern des Problems.
CDU, SPD.
Das ist, also die Runde, die dort saß und eigentlich auch die Leute im Saal waren sich einig, wenn das Lafayette nicht klappt, dann klappt es gar nicht mehr.
Gut, wir sind gespannt, was daraus wird. In den nächsten Wochen werden wir es erfahren, ob das dann realisiert werden kann. Stellen sich natürlich Fragen nach Nachhaltigkeit. So ein Umbau ist ja was Nachhaltigeres als ein Neubau, vermute ich mal.
Viel, viel nachhaltig.
Und auch die Energieeffizienz ist vielleicht höher.
Garantiert höher. Ja. Also einfach einen riesigen Neubau neben die Amerika-Gedenkbibliothek zu stellen, wie es bisher geplant war, das ist eben auch, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, schlichtweg. Das heißt, die Argumente sind unglaublich viel dafür und das ist das Spannende, warum gibt es überhaupt Widerstand? Und dieser Widerstand kommt nach aktueller Kenntnis praktisch nur aus einem Flügel der SPD. Dieser Flügel sitzt allerdings mit am Kabinettstisch.
Gut, wir werden das weiter beobachten und die Frage nach der Energieeffizienz, Niklas Berner, danke erst einmal für Ihre Eindrücke und für diese Perspektiven auf einen möglichen neuen Standort der Zentralbibliothek in der deutschen Hauptstadt. Und was für Energieeffizienz angeht, das hat heute auch eine Runde im Haus der Kulturen der Welt beschäftigt, in Berlin, wir bleiben noch in der Hauptstadt. Da waren nämlich 50 Kultureinrichtungen vertreten, die sich sehr um Energieeffizienz bemühen und das sogenannte Sprint 20 Beratungslabel bekommen haben, wo man sich eben beraten lassen kann. Das ist auch so ein Netzwerk, wie man Energie sparen kann, gerade auch bei großen Häusern. Und darüber wollen wir reden mit dem technischen Direktor bei den Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin, der unter anderem auch das Haus der Kulturen der Welt betreut, aber auch den Gropiusbau, auch die Berlinale. Also Energiesparen, das betrifft natürlich viele Branchen, auch eben die Kulturwelt. Beginnen wir eigentlich, Christa Fügelmeier, einfach mit dem Ort, wo Sie gerade sind, nämlich mit dem Haus der Kulturen der Welt, unweit des Kanzleramtes, gebaut zu Zeiten, nämlich im Nachkriegs-Berlin, als Energiesparen noch kein großes Thema war. Große Räume, viele Zwischengeschosse und Isolierung auch so lala. Also bleiben wir mal da ganz konkret. Wie kann man dort sparen, Energie sparen?
Ja, das ist sicherlich wahr. Also meines Erachtens gibt es drei Aspekte, an die man da rangehen kann. Es ist natürlich zum einen sehr offensichtlich die bauliche Struktur des Hauses, also sich anzugucken, was ist eigentlich mit der Gebäudehülle möglich. Ist natürlich ein unglaublich schwieriger Bereich, gerade als denkmalgeschütztes Haus, als architektonische Ikone in Berlin, da wirklich ranzugehen. Es gibt aber sicherlich auch da Möglichkeiten, die Gebäudehülle zu ertüchtigen und Energieeinsparungen möglich zu machen. Auf der anderen Seite sind die Themen der technischen Anlagen, die im Haus sind. Was gibt es eigentlich für Optimierungsmöglichkeiten im Rahmen von Heizung, Kälte, Lüftungsanlagen etc.? Auch da sind sicherlich Potenziale zu heben. Die Technik entwickelt sich weiter, wird effizienter. Und der dritte Punkt, der sicherlich auch entscheidend ist, gerade für Kulturinstitutionen, ist die Frage, das eigentliche Nutzungs- und Nutzerinnenverhalten anzuschauen. Zu schauen, wie nutzen wir eigentlich das Haus? Was für Anforderungen stellen wir eigentlich an Gebäude und an unsere Institutionen? Und mit welchen Maßnahmen ist es vielleicht sogar möglich, ohne eine künstlerische Einschränkung notwendig zu machen, auch hier bestimmte Prozesse umzustellen und Energie einzusparen?
Was könnte man denn so einem Gebäude tun zum Beispiel? Also wo würde man denn anfangen, wenn man jetzt davor steht und sagt, ich möchte Energie sparen als Direktor, technischer Direktor oder Intendant oder Intendantin eines solchen Hauses? Wo würde man dann am ehesten anfangen?
Na, wenn ich erstmal vor dem Gebäude stehe, dann gucke ich mir natürlich als erstes die Fassade an. Das Haus der Kulturen der Welt, große Glasfronten, sind natürlich prädestiniert dafür, nicht unbedingt die besten Isolationswerte zu haben. Je nachdem, aus welcher Zeit die Fenster stammen, gibt es da große Möglichkeiten, über eine Mehrfachverglasung Energieeinsparungen zu machen. Die große Dachterrasse, wenn man jetzt auch konkret bei uns am Haus bleibt, ist natürlich eine riesen Dachfläche, die energetisch damals Ende der 50er Jahre gebaut wurde, bei der es Möglichkeiten gibt, zu optimieren. Und wenn man dann sich vom Baulichen wiederum ins Haus bewegt, auch die Fragen, okay, wie wird eigentlich Energie erzeugt und wie wird sie im Haus verteilt, was sind da für Isolationswerte in den Rohrleitungen, aber auch einfach die Frage, wie effizient sind die technischen Anlagen, die im Haus zur Verfügung stehen.
Und das betrifft ja nicht nur das Haus der Kulturen der Welt, wenn wir mal bleiben bei den Kultureinrichtungen des Bundes, dazu gehört ja auch zum Beispiel der Gropiusbau, also dieser klassische Bau, der ja noch deutlich älter ist als das Haus der Kulturen der Welt, auf mehreren Etagen, auch mit großen Flächen. Was könnte man da zum Beispiel tun?
Da haben wir natürlich den großen Vorteil, eine Gebäudesubstanz zu haben, die einem schon viel abnimmt, sage ich mal. Also da ist an Substanz schon viel da, das merken wir. Aber klar, auch da sind große Potenziale zu heben. Das Haus befindet sich in vielen Bereichen noch auf einem Stand des Wiederaufbaus Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten, über Innendämmmaßnahmen und auch die Ertüchtigung der Technik nachzudenken, um da auch Energiesparung möglich zu machen.
Welche Rolle spielt denn eigentlich der ganz normale Alltag jetzt mal jenseits der Infrastruktur und jenseits der technischen größeren Lösungen? Welche Rolle spielt der alltägliche Betrieb letztlich? Was kann man da einsparen?
Da kann man natürlich von sehr kleinteiligen Maßnahmen bis hin auch die Umrüstung der Beleuchtung hin zur LED-Beleuchtung, aber auch die Frage, was braucht es warmes Wasser in den Sanitärräumen. Da sind auch viele Institutionen, inklusive unserer, auch den Schritt gegangen zu sagen, nein, Kaltwasser reicht in den klassischen Sanitärbereichen. So lässt sich natürlich auch im alltäglichen Betrieb Energiesparen umsetzen.
Wo sind dann letztlich die Grenzen? Ich meine, wir reden hier von Kultureinrichtungen, die ja auch eine gewisse Freiheit brauchen für ihren Betrieb. Und Kultur ist, und das ist ja wiederum auch Teil, ich sag mal, von Kultur, eben nicht effizient. Kann es auch gar nicht sein und ist auch manchmal verschwenderisch. Muss es vielleicht auch sein. Also wo sind da die Grenzen von Energiesparmaßnahmen in Kultureinrichtungen?
Das ist natürlich eine spannende Frage und ich glaube, die ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil diese Grenze nicht statisch ist, sondern die sehr dynamisch ist. Ich glaube, es braucht von technischer und infrastruktureller Seite einen möglichst effizienten Grundrahmen, in dem sich frei bewegt werden kann. Und alles, was dann darüber hinausgeht, ist auch eine Frage, die Verschwendung in dem Moment notwendig oder ist es sie nicht? Also sich auch da sind Kulturinstitutionen sicherlich schon in der Verantwortung, aktuell und auch in der Zukunft umso mehr, sich die Frage der Notwendigkeit einer Verschwendung auch zu stellen und was auf gar keinen Fall bedeuten soll, dass sie nicht mehr möglich und nötig ist. Da gebe ich Ihnen völlig recht.
Stoßen da manchmal Interessen aufeinander? Also die berechtigten Interessen natürlich der künstlerischen Freiheit, logisch. Das ist ja auch Definition von Kultureinrichtungen. Und auf der anderen Seite aber eben auch die Energiesparmaßnahmen. Haben Sie das Gefühl, das könnte in den nächsten Jahren nochmal zu einem Konflikt führen? Und auch vor dem Hintergrund natürlich der auch finanziellen Einsparungen, vor denen ja viele Kultureinrichtungen stehen?
Ich könnte mir das schon vorstellen. Ich glaube, dass, wie Sie schon richtig sagen, die Finanzlage natürlich auch ein Parameter in der künstlerischen Freiheit ist. Wird sicherlich diese Frage der Energie auch damit verknüpft werden, weil sie auch ganz eng verknüpft ist an eine finanzielle Frage. Also ist es mir als Haus institutionell überhaupt möglich, diesen Energieverbrauch zu haben? Kann ich ihn mir überhaupt leisten? Alleine daran werden sich schon sicherlich Diskussionen ergeben. Und dann ist es weitergehend natürlich ein Reibungspunkt, an dem sich so ein Haus auch, in welche Richtung entwickeln wir unseren künstlerischen Betrieb.
Nun haben wir dieses Sprint 20 Beratungslabel heute Abend da im Haus der Kultur in der Welt mitten in Berlin noch einmal zelebriert und auch als Label, als Zertifikat vielleicht auch festgelegt. Was genau soll dieses Label bewirken?
Für mich bewirkt es erstmal eine Verknüpfung von zwei Bereichen, die vielleicht bisher ein bisschen zu sehr nebeneinander gelaufen sind. Also Kultureinrichtungen, die sich sehr stark auch auf ihren künstlerischen Betrieb fokussiert haben und natürlich auch vor sich hingearbeitet haben. Und auf der anderen Seite Energieberatende, die vielleicht gar nicht so sehr Ahnung davon haben, was Kulturinstitutionen im Speziellen ausmacht. Und da sehe ich eine große Chance von Sprint 20, voneinander zu lernen und ein Verständnis füreinander aufzubauen, um zwei sehr unterschiedliche Kompetenzen, die nebeneinander stehen, zusammenzubringen und da gerade im Bereich des Nutzerverhaltens zu schauen, welche Möglichkeiten bestehen eigentlich und damit Synergieeffekten weitere Einsparpotenziale zu finden.
Und wird dieses Label weiter gefördert werden? Also ist das für die nächsten Jahre safe, dass es damit weitergeht?
Ich glaube, sicher ist es nicht. Ich hoffe sehr, dass es passiert, weil ich glaube, dass viele Kulturinstitutionen davon profitieren können und auch sollten. Deshalb ist mein Plädoyer auf jeden Fall, dieses Projekt und Programm weiterzuführen.
Das käme dann mit Geld vom Bund oder welche anderen Quellen gäbe es dafür?
Das würde ich erstmal so sehen, ja. Wäre natürlich die Frage, ob die Länder das als Initial sehen, vielleicht eigene Initiativen über ihre Energieberatungen oder über ihre Energiebüros zur Verfügung zu stellen. Aber durch die Initiative des Bundes besteht sicherlich die Möglichkeit oder auch vielleicht sogar die Notwendigkeit, das über den Bund auch weiterlaufen zu lassen.
Denn ich gehe mal davon aus, dass Kultureinrichtungen ja von ihren Erfahrungen und von all dem, was sie so zusammensammeln, gegenseitig profitieren können, oder? Weil sie ja eine ähnlich gelagerte Situation haben, oder?
Absolut. Also das Sprint 20-Projekt ist ja ohnehin sehr breit angelegt worden, um die Vielfalt der Kulturinstitutionen auch schon in den Piloten darzustellen. Und gerade mit dieser Breite schafft man natürlich dann auch die Möglichkeit, untereinander sich auszutauschen und voneinander zu lernen.
Das sagt Christoph Hügelmeier, der technische Direktor der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin. Das sind Institutionen wie unter anderem die Berlinale, der Gropiusbau oder auch das Haus der Kulturen der Welt. Und genau dort im Haus der Kulturen der Welt, mitten in Berlin, wirklich in Sichtweite des Bundeskanzleramtes, wurde heute Abend also dieses Sprint 20 Beratungslabel für mehr Energieeffizienz von Kultureinrichtungen gefeiert. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke auch. Vielen Dank.
Und das ist die Gelegenheit, jetzt in die Feuilletons des nächsten Tages zu schauen, also vom 14. November. Hans von Trotha tut das.
Gleichnisse dürft ihr mir nicht verwehren, ich wüsste mich sonst nicht zu erklären, dichtete Goethe ein wenig holprig, aber wir wissen, was er meint. Schauen wir nach den Vergleichen der Feuilletons. Ganz vorn stehen derzeit Holocaust-Vergleiche. Sind sie wirklich zuträglich, fragt Stefan Lehnstedt, Professor für Holocaust-Studien im Tagesspiegel, und erinnert, schon nach Russlands Überfall auf die Ukraine hatte Wolodymyr Selenskyj vor der Knesset von Russlands Versuch einer Endlösung gesprochen. Der Terrorangriff der Hamas ließ weltweit Stimmen laut werden, die von einem zweiten Holocaust sprachen. Nun ist Vergleichen nicht per se illegitim, meint Stefan Lehnstedt. Die Reflexion über Gemeinsamkeiten und Divergenzen ist eine zentrale Übung kritischer Analyse. Aber darum geht es bei all den Schlagworten und Schlachtrufen gerade nicht, so der Historiker. Deren Verwendung zielt auf die bewusste Gleichsetzung historischer und gegenwärtiger Ereignisse. Und weil der Holocaust die universelle Chiffre für das größtmögliche Menschheitsverbrechen ist, funktioniert sie als Aufmerksamkeitsgenerator. Dabei wird, Lehnstedt meint, meist unabsichtlich, die Singularität des Holocaust relativiert. Das missbraucht die Opfer von damals für aktuelle Zwecke. Der vergleichende Alarmismus sei kontraproduktiv. Manche Vergleiche liegen im Feuilleton so nah, dass sie fast täglich irgendwo zu lesen sind. Der mit Elon Musk zum Beispiel. So lobt Nina Rehfeld in der FAZ die Streaming-Serie A Murder at the End of the World als exzellente Übung in Vielschichtigkeit, bei der es um Männer und ihre Gottkomplexe gehe. Da ist es eine Frage von Zeilen. Eine der Figuren erinnere stark an Elon Musk, Kultstar, Tech-Autokrat, Paranoiker, der mit alternativen Intelligenzen den Planeten zu retten gedenkt. In der Serie übrigens kein Messias, sondern ein Menetekel. Gerhard Matzig vergleicht in der Süddeutschen die Gaudí-Kirche Sagrada Familia in Barcelona wegen der Bauzeit mit einem Gebäude, dessen Erwähnung feuilletonistisch eigentlich tabu ist. Apropos Ende, fragt er, der Berliner Flughafen ist doch fertig, nein? Und Matzig setzt noch einen Vergleich drauf. Dass es für den Bau am Beginn von Gaudís Tätigkeit noch nicht mal eine wohlüberlegte Baugenehmigung gab, geschweige denn so etwas wie einen soliden Finanzierungsplan, ist für ihn beides eine Analogie zu deutschen Gasterminals. Unter Personen gibt es die Sakrosankten, mit denen sich jeder Vergleich verbietet. Picasso zum Beispiel. In der Besprechung einer Ausstellung zur Picasso-Rezeption zitiert Stefan Trinks in der FAZ den Maler George Condo mit dem Satz: Für Künstler, die zur gleichen Zeit wie Picasso lebten, muss es ein Albtraum gewesen sein, mit einem wie ihm mithalten zu wollen. Doch lässt Condo die Erlösung mit dem Satz folgen: Heute haben wir die Freiheit der Distanz. Mangelnde Distanz führt zu peinlichen Vergleichen. Da gibt es die historischen Beispiele, etwa wenn sich Edinburgh zum Athen des Nordens erklärt, was es zur Zeit der Aufklärung getan hat, wie Gina Thomas in der FAZ zitiert. Weniger lang wird sich dagegen ein distanzloser Vergleich im kulturellen Gedächtnis halten, mit dem Joachim Huber im Tagesspiegel aufwartet. Es geht, zumindest indirekt, um die Bundeswehr, die Kurt Kister wiederum in einem drastischen Vergleich in der Süddeutschen so charakterisiert: Zu Schanden geritten hat den Militärgaul die Union. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP weist regelmäßig auf Missstände bei eben dieser Bundeswehr hin. Jetzt hat sie selbst getwittert, dass ihr das ein gestöhntes Boah, die Alte nervt, vom außenpolitischen Berater des Kanzlers eingebracht habe. Außerdem hat sie Lanz wegen dessen Podcastpartner Precht beim Thema Antisemitismus so unerbittlich zur Rede gestellt, dass, so Joachim Huber, er schier aus seiner eigenen Talkshow verschwand. Frau Strack-Zimmermann deswegen allerdings zur Jeanne d'Arc der öffentlichen politischen Rede zu erklären, das schießt dann doch, gelinde gesagt, übers Ziel hinaus. Wobei ich mich für diese vergleichende Metapher an dieser Stelle gleich entschuldige.
Hans von Trotha aus den Feuilletons vom 14. November. Und das war Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Nachts im Radio und jederzeit als Podcast.